Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Norditalien ist eine der reichsten Regionen Europas. Dennoch wissen wir alle längst, dort hat das Virus ganz furchtbar verheerende Dinge angerichtet. Und dann gibt es erste Analysen, die sagen, naja, da ist die Lega Nord seit vielen, vielen Jahren stark. Weg von Rom ist der Slogan immer gewesen. Und ganz klar, eine Privatisierung des Gesundheitswesens, bis es kracht. So, das haben wir in Deutschland noch nicht, auch wenn eine Studie, der Bertelsmann-Studie im letzten Jahr gesagt hat, wir können von 1400 Kliniken in Deutschland 800 schließen. 600 richtig gute, mehr brauchen wir nicht. Also auch da Privatisierung, Liberalisierung des Marktes. Wie froh, Christian Lindner, sind Sie, dass das nicht eingetroffen ist, nicht passiert?
Die Gesundheit ist kein klassischer Markt. Da gibt es nicht Angebot und Nachfrage. Niemand geht aus Luxusgründen zum Arzt, also mit wenigen Ausnahmen. Aber insofern ist der Gesundheitsmarkt nicht einer, den man einfach betrachten kann wie den Automarkt. In Deutschland haben wir ein sehr leistungsfähiges Gesundheitssystem. Es ist geprägt durch private Initiative. Wie soll man sonst die niedergelassenen Ärzte einordnen? Und wir haben mit Blick auf die Krankenhäuser eine Pluralität unterschiedlicher Träger. Und ich glaube, jetzt in der Krise zeigt sich, wir fahren damit ganz gut. Unser Gesundheitssystem ist doch wesentlich leistungsfähiger, als es gemeinhin der Eindruck erweckt wird.
Ja, aber wir sind ja jetzt aufmerksam geworden. Und ich meine, wer das sehen und lesen wollte, konnte das schon seit Jahren tun, wo es eben kracht. Also dass tatsächlich Krankenhäuser, auch Pflegeeinrichtungen auf Gewinnmaximierung gefahren wurden, schlecht bezahlt. Pflegerinnen und Pfleger. Ganz am Anfang der Krise habe ich aus privaten Quellen gehört, dass Pfleger gesagt haben, wenn das hier richtig schwierig wird, dann kommen wir nicht wieder. Und dann gab es die Kündigungsdrohung, da haben die mit den Schultern gezogen und gesagt, na und, dann gehen wir woanders hin. Wir werden doch sowieso überall gesucht. Schlecht bezahlt werden kann ich überall. Die Krankenschwestern, die dann sagen, wir möchten keinen Applaus, sondern mehr Geld. Also sie sagen, ja, leistungsfähiges Gesundheitssystem, da bin ich völlig bei Ihnen, aber doch mit vielen, vielen Schattenseiten, die jetzt sozusagen so sichtbar werden, dass man vielleicht auch lernen müsste und nach vorne denken müsste und sagen, okay, da müssen wir doch bitte mal nachbessern.
Wir können gerne über alles nachbessern, aber es gibt keinen Anlass für einen Totalumbau. Ein komplett staatliches Gesundheitssystem sehen wir in Großbritannien mit dem National Healthcare Service. Also ich kann nur sagen, ich möchte gerne, wenn ich erkrankt bin, irgendwo in Deutschland behandelt werden. Und mir ist ehrlich gesagt egal, welcher Träger es ist, ob ein frei gemeinnütziger, ein öffentlicher oder ein privater Träger. Jetzt zu den Fakten. In Deutschland sind 80% der Betten in frei gemeinnützigen oder in öffentlich getragenen Krankenhäusern. Also nur ein Fünftel ist überhaupt privatgewerblich. Die privatgewerblichen, ja, gehen besser mit dem eingesetzten Kapital um. Aber warum? Die sourcen nicht medizinische Leistungen aus. Im Gegenteil, die Zahl der Vollzeitstellen in der Pflege ist da sogar höher als bei den anderen Trägern. Aber die gliedern eben aus Catering, Reinigung, anderes mehr. Und mit Blick auf die Qualität, und das ist ja entscheidend, gibt es nach den aktuellen Studien keinen Unterschied, ob man bei einem öffentlichen, einem frei gemeinnützigen oder einem privaten Träger ist. Und deshalb glaube ich, dass bei dieser Diskussion sehr viel Ideologie im Spiel ist. Schlecht bezahlt werden Pflegekräfte nämlich sehr oft gerade bei den Krankenhäusern in Trägerschaft der Wohlfahrtsverbände oder der Kommunen und des Staats.
Gehen wir vielleicht mal weg vom Gesundheitswesen. Wir haben ja jetzt die Frage, nachdem so viel Geld ausgeschüttet wurde an Solo-Selbstständige, kleine, große, mittlere Unternehmen etc., wie kann das jetzt weitergehen? Also ich habe manchmal das Gefühl, das ist so wie auf einer heißen Herdplatte, sind 1,2 Billionen verpufft, jedenfalls wenn wir in längerfristig denken. Ganz interessant fand ich, dass man jetzt ja auch sagt, wir gucken, wer ist würdig, weiter gefördert zu werden. Und Wirtschaftsminister Altmaier hat gesagt, nur gesunde Firmen. Also wir wollen nicht, dass irgendjemand, der da vielleicht irgendwas im vergangenen Jahr vor die Wand gefahren hat, jetzt Geld von uns bekommt. Sie als Liberalen möchte ich fragen, wie kann es denn sein, dass der Wirtschaftsminister entscheidet oder die für ihn arbeiten, wer gesund ist und wer nicht?
Das ist schon eine Frage der Zahlen. Also wer im letzten Jahr, einem sehr guten wirtschaftlichen Jahr, keine guten Abschlüsse erzielt hat, da stellt sich schon die Frage, ob das Unternehmen wegen Corona oder zufällig zeitgleich mit Corona in Schwierigkeiten gerät. Das wird man sauber aufarbeiten müssen. Am Anfang stand die Krisenintervention, da musste verhindert werden, dass es breitflächig zu einer Pleitewelle kommt. Das ist ja klar. Nur jetzt muss man schauen, wo helfen wir zielgerichtet. Ich sehe doch einige Mitnahmeeffekte. Es gibt jetzt günstige Kreditfinanzierung, abgesichert über den Staat, das nehme ich mal mit, auch Soforthilfen. Und jetzt müssen wir in eine zweite Phase kommen, wo wir nämlich zielgerichtet helfen. Und unsere Empfehlung ist, das über das Steuerrecht zu machen. Die Finanzbehörden ist eine sehr leistungsfähige Verwaltung. Da ärgert man sich in normalen Zeiten manchmal darüber, weil einem das lästig fallen kann.
Das Letzte, was in Deutschland funktionieren wird, ist das Finanzamt.
So ist es. Aber machen wir uns das in der Krise doch mal zunutze. Die verfügen über die Daten wegen der Umsatz- und Einkommens- und Körperschaftssteuer. Also können die doch zielgerichtet Hilfe auszahlen. Vorschlag, wir schauen uns die Entwicklung eines Geschäfts bei einem Solo-Selbstständigen oder Industrie an. Und wenn die in diesem Jahr erwartbar hohe Verluste schreiben, dann sollte das verrechnet werden mit den Gewinnen des letzten Jahres. Und dann wird gegebenenfalls eine Auszahlung mal durch das Finanzamt vorgenommen, ganz unbürokratisch, ganz schnell. Und wenn die tatsächliche Steuererklärung für 2020 gemacht werden muss im nächsten Jahr, dann rechnen wir spitz ab. Dann haben wir sicherlich einen besseren, sorgfältigeren Zugang mit dem Geld der Menschen, als es einfach nur jetzt so mit der Gießkanne zu verteilen.
Man könnte natürlich auch sehr viel Geld generieren über eine richtig schöne Vermögensabgabe. Da hätte man richtig tolle weitere finanzielle Möglichkeiten.
Ja, das ist eine Diskussion, die ist sehr alt, aber ich führe sie gerne immer wieder. Bei uns in Deutschland sind die Vermögen in der Regel die Familienbetriebe. Ob es jetzt eine sinnvolle Idee ist, wenn die gerade ihre Reserven verbrauchen, anzukündigen, dass man ihnen noch mehr wegnimmt, ist zunächst mal eine Frage. Zum anderen aber ist die Finanzsituation des Staates eine andere als nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir waren bei etwa 60% Schuldenanteil an der Wirtschaftsleistung. Man weiß nicht, wo wir abkommen. Aber selbst wenn es 80% sind, ist das im historischen und internationalen Vergleich für unseren Staat durchaus leistbar. Jedenfalls ist die Hürde, in die Eigentumsgarantie des Grundgesetzes einzugreifen, so hoch, dass ich es als unverhältnismäßig sehen würde, jetzt darüber zu diskutieren. Aber ganz im Gegenteil, wie wäre es, der Staat spart mal ein bisschen Geld, der kann viel sorgfältiger mit dem Geld umgehen. Ich glaube, wir sprechen gleich noch über den Verteidigungshaushalt in dieser Sendung. Da können viele Milliarden gespart werden, sinnvoller eingesetzt werden.
Das, was Sie eben noch vor dieser Frage vorgerechnet haben, gilt natürlich für Unternehmen. Jetzt haben wir natürlich das Problem der Künstlerinnen und Künstler in diesem Land. Das sind sehr viele und wir sind hier in Berlin, wir senden aus Berlin, wo der Entertainment-Sektor, ich glaube, um die 100.000 Menschen ernährt. Das ist eine Riesenzahl. Die können ja nicht so rechnen. Die haben keine wirklichen Betriebsausgaben, die sie gegenrechnen können für eine vielleicht bessere Steuererklärung etc.
Aber die haben ja im Jahr 2019 schon gearbeitet. Und dann können wir sagen, wie war die wirtschaftliche Situation da? Mhm. Und wenn jetzt ein Einbruch da ist, ich meine, ich bin bei vielen Veranstaltungen unterwegs als Gast, als Redner und jetzt nicht.
Jetzt nicht, ja.
Ja, und deshalb weiß ich, was da los ist.
Wann waren Sie eigentlich das letzte Mal bei einem Konzert? Ich weiß nicht, was Sie sich so anhören.
Das letzte Mal beim Konzert, oh, das ist länger her. Das letzte Mal, dass ich draußen war, war Dieter Nuhrs Jahresrückblick. Also das letzte Mal, dass ich eine künstlerische Veranstaltung wahrgenommen habe, war das. Aber danach nicht nochmal im Konzert.
Das ist ja dramatisch, nicht? Also wir wissen das natürlich auch, jetzt ist Oktoberfest abgesagt, ohnehin die Gastronomie ziemlich am Boden. Also das Bier, was jetzt nicht getrunken wird, wird im Herbst nicht zweimal getrunken.
So ist es.
Ist für die Musikerinnen und Musiker auch so. Wie beurteilen Sie das? Sind die Unterstützung da angemessen oder müsste nicht auch dort, da gab es so Vorschläge, über einen längeren Zeitraum 1.200 € im Monat zu zahlen etc. Also ist da noch was möglich Ihrer Meinung nach oder sagen Sie, naja, so ist die Situation und so wird sie bleiben?
Mit Grundsicherung ist etwas möglich. Es ist sicherlich etwas möglich über Darlehenslösungen und eben über das Steuersystem über mehrere Jahre jetzt den entstandenen Verlust abzurechnen. Ich glaube, da können wir auch großzügig sein. Nur am Ende bleibt es an einem Punkt hängen. Der Staat wird auf Dauer den kompletten Ausfall des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens nicht kompensieren können. Und deshalb brauchen wir Wege, wie gesellschaftliches Leben wieder vereinbar wird mit dem notwendigen Gesundheitsschutz. Das war ja unser Thema ganz zu Beginn. Das ist der kritische Punkt und da müssen wir besser werden.
Christian Lindner sagt das.